Hi, ich bin Grirk von Pogendroblem und ich bin heute zu Gast im Krachfink.de Podcast. Ich bin alleine, ja, vertrete hier aber auch voller Freude meine Bandmates Frirf, Lau und Bems. Und wir haben eine Platte gemacht mit dem Namen Alles, was ich noch hab, sind meine Kompetenzen. Viel Spaß!
Ich hatte in der Review geschrieben, dass sich für mich das Album eigentlich ein bisschen wie ein erstes Album anfühlt. Geht dir das auch so?
Ja, also wir hatten ja, haben ja diesen Fauxpas gemacht, dass wir irgendwie im Promotext geschrieben haben, unser erster professioneller Longplayer, also ich war das, und es wurde aber auch nicht revidiert. Das wurde so viel aufgegriffen und jetzt greife ich es schon selber auf. Weil es halt in dem Sinne so ist, dass ja Ich Wir war ja so eine Doppel-EP. Also die A-Side war ja Ich Wir und die B-Side ein Re-Release von Raus. Und die Platte davor, 2018, Erziehung zur Müdigkeit, war ja wirklich so Die Hard, DIY, selber im Keller aufgenommen und so, ja, auf so einem super Indie-Label veröffentlicht. Und deswegen fühlt sich das vom Prozess her manchmal ein bisschen so an. Auf der anderen Seite kriege ich auch immer die Rückmeldung von Friends, dass wir jetzt ja schon so voll tief drin sind im Punk- und Musikbusiness-Sumpf. Und deswegen ist es dann andersrum auch wieder nicht so. Aber vom Klang her, meinst du, weil es so ein bisschen gemischt ist auch, oder?
Ja, ich finde bei den EPs, also bei Ich Wir, hat man halt gemerkt, das sind zwei EPs aus unterschiedlichen Phasen, die zusammengekommen sind. Und dann dachte man, ach, guck mal, früher haben die so ein bisschen assi gemacht und jetzt machen die schlaue. So wirkte das. Und jetzt merkt man so, nein, die machen beides. Und das eine schließt das andere auch nicht aus. Und deshalb finde ich, wirkt es halt so wie ein erstes Album.
Okay, ja, das ist doch eine schöne Feststellung, dass das mehr so Synthese ist, ja.
Ja, genau. Ihr fangt quasi nochmal von null an. Schon, also ich habe auch so immer so ein bisschen das Gefühl, dass die Leute, ich will nicht sagen, Angst vor euch haben, aber zum Beispiel Sarah von Agne Kidjo meinte ja auch mal hier im Podcast, also Pogen, das hat sie aber ganz ernst gesagt, Pogenproblem sind für mich die schlauste Punkband, die ich kenne.
Oh Gott, das habe ich gar nicht gehört. Ja, das klingt tatsächlich sehr bedrohlich. Liebe Grüße, sorry. Ich meine, wir haben sie auch für unseren Film interviewt. Wahrscheinlich rührt das daher, dass wir bei unserer ersten Begegnung direkt mit so halbwissenschaftlichen Fragen nach Utopietheorie ankamen.
Ja,
Das
genau.
kann natürlich, kann schon gut sein.
Oder vielleicht daran, dass sie keine Antworten darauf hatten, weiß ich nicht.
Doch,
Aber
voll, voll.
also auch jetzt bei dem Artwork, lass uns mal als erstes darüber sprechen, weil es ist ja das Erste, was man sieht, wenn man die Platte dann so in der Hand hat. Alles, was ich noch habe, sind meine Kompetenzen und ich habe mir überlegt, was ist so die Idee hinter dem Artwork gewesen? Wenn sich alles überlagert, erkennt man gar nichts mehr.
Ja, also ich bin nicht so der Artwork-Profi. Also wir haben das mit zwei Friends zusammen gemacht und haben denen halt den Titel gesagt und die haben so ein bisschen dazu assoziiert, paar Sachen gepitcht und dann kamen sie irgendwann damit so um die Ecke und wir fanden diesen Moiré-Effekt natürlich alle übertrieben nice. Und ich glaube, die haben das dann auch, die haben sich so auch richtig viel Mühe gegeben, voll krass. Die haben das auch für sich irgendwie hergeleitet. Ich glaube, dass es ja tatsächlich so ist, dass man diese Spezialhülle braucht, um das so zu dekodieren und dass das so ein bisschen auch mit so dem Kompetenzbegriff dann im weiteren Sinne spielt. Aber ich würde sagen, vor allem fanden wir es super ästhetisch. Das war so unser, deswegen mochten wir das.
Und halt auch eigentlich erstmal so gar nicht Punk, ne?
Ja, das ist ja, war ja bei dem Ich-Wir-Cover auch schon so,
Ja.
ja, wir, und ich auch bei den Fotos, die wir jetzt gemacht haben, das ist auch wieder so, wir haben nicht mehr so diese Deutschpunk-Ästhetik, oder also hatten wir eigentlich noch nie. Wenn man sich so unsere erst diese CD-Hüllen, die wir gemacht haben, und so anguckt, ja, war das halt immer schon eher so, ja.
Anders, ja, genau. Wir haben eben schon kurz drüber gesprochen, dass ich dich schon mal interviewt habe, damals, als ich Wir rauskam. Und da kam Benta gerade neu in die Band. Kannst du das irgendwie zusammenfassen, was sich geändert hat, seit ihr jetzt in dieser Konstellation zusammenspielt?
Stimmt, ne? Das war, ja, ich erinnere mich auch, dass wir das Foto, was wir dann eingereicht haben, war so das erste, was wir so gemacht haben, auch zusammen.
Ja, stimmt. Und du sagtest dann noch so, oh, das ist zum ersten Mal, dass wir in dieser, ja, stimmt.
Ja, genau. Ja, nee, seitdem ist dann irgendwie halt voll viel passiert, glaube ich. Also wir hatten halt, ne, wir kannten Benta ja auch nur so übers Internet dann, so lose, und haben uns einmal irgendwie in Dortmund zufällig gesehen. Und es hat dann einfach super gut gepasst, vom Vibe, aber halt auch so musikalisch. Und es hat einfach, also, war super schön. Dann hatten wir irgendwie jetzt total viel Bock und Energie anscheinend in den letzten 2 Jahren. Vielleicht auch, weil wir dann viel Zeit hatten und haben richtig viele Songs geschrieben, oft geprobt und waren dann jetzt ja auch noch, zumindest dieses Jahr, krass viel auf Tour. Und irgendwie hat das einfach sehr gut gepasst, dass wir so nach dieser Pause, die wir ja eh geplant hatten, die hat sich dann ja durch Corona einfach krass verlängert, plus Benta kam dazu, nochmal wirklich so, ja, irgendwie voll viel Energie hatten einfach. Das war richtig schön. Und jetzt ist es halt, es ist voll eskaliert alles halt, ja.
Ja, auch wieder extrem antizyklisch, ne? Weil du sagst jetzt gerade Corona und so. Ich hatte auch das Gefühl, bei allem, was ich dann von euch gesehen habe, so, hä? Die sind richtig gut drauf. Wieso haben die auf einmal so eine Power? Die anderen Bands waren alle eher so ein bisschen, ja, desillusioniert und so. Und bei euch hatte man den Eindruck, jetzt geht's richtig los.
Ja, wobei, wenn man sich die Texte vom Album anguckt, kommt diese Desillusionierung ja schon durch. Also im Gegensatz zu diesen Utopie-Sachen halt von davor. Ich würde halt sagen, dass es schon auch ein paar andere Bands gibt, bei denen es auch so war. Akne Kid Joe zum Beispiel oder Team Scheiße. Ja, sind jetzt die ersten, die mir einfallen, die auch irgendwie, und halt auch so ganz viele neue Bands, die es jetzt halt gibt, die haben ja auch alle irgendwie so dann ihr Ding so voll gemacht während der Pandemie. Die ja auch noch ist.
Ja, genau. Ja. Das ist vielleicht mal ganz wichtig noch zu sagen, dass die auch noch ist. Ich höre das nämlich total oft. Ja, also jetzt, wenn die Pandemie vorbei ist, nochmal einmal mehr sagen, die Pandemie ist immer noch und wird wahrscheinlich auch immer bleiben. Was würdest du denn sagen, was ist eure stärkste Kompetenz als Band?
Cuteness.
Sehr gut. Das loggen wir ein. Da brauchst du auch gar nicht mehr dazu zu sagen. Ich habe jetzt auch vorhin schon gesagt, das Album ist inhaltlich komplett weit weg von 1212 Punk. Und ich habe mir auch gedacht, das habt ihr bestimmt nicht alles alleine gespielt, oder? Könnt ihr das alles so bringen oder habt ihr viele GastmusikerInnen dabei?
Ja, das steht ja hinten auch alles schön drauf. Also mein Bruder hat Waldhorn gespielt bei 4 Songs. Das ist halt seit immer aber so ein Running Gag. Also beziehungsweise auch mittlerweile einfach voll schön, weil wir jetzt wieder an so einem, also als wir unsere erste Punkband hatten mit 16, war das halt so ein Witz, dann kann der auch mal Waldhorn spielen. Und jetzt ist es ja tatsächlich, also so passt es ja voll gut, finde ich. Mhm. Und ich hat ihm so ein schönes Layer gegeben. Dann sind ja so ein paar Piano-Parts da drin. Davon habe einen ich gespielt und die anderen habe ich mir so halt überlegt, aber nicht hinbekommen. Die haben dann die Leute, die uns aufgenommen haben, also Gregor hat einen eingespielt und Josie von Spröde Lippen hat einen eingespielt. Mhm. Und die anderen Sachen haben wir aber alle gemacht, also so die paar Drum-Samples, die da drin sind. Und das eine ist so ein Fuß-Keyboard von so einem, wo so ja Säuglinge drauf rumrobben können, dann macht es so Geräusche. Das habe auch ich eingespielt. Also genau, das ist schon alles doch sehr haben wir schon alles gemacht.
Ja. Aber live lass dir das jetzt weg. Du wirst jetzt nicht live auf so einem Fußkeyboard rumrobben.
Doch, genau, das wollten wir jetzt ja gerade. Also wir haben da selber so eine Buchse und einen Poti dran gelötet. Und deswegen hält das nicht so viel aus. Wir haben das selten dabei. Das wollen wir jetzt bei den Release-Shows machen. Mhm. Ich habe noch vergessen, dass auch Brotschneidemaschine einmal vorkommt. Die habe ich auch selber eingespielt.
Ah, ich überlege gerade, wo kommt denn eine Brotschneidemaschine vor?
In der Bridge von Das Gefühl. Das macht immer nur
Ah, ja. Ah, muss ich gleich mal nachhören. Sehr interessant. Ist jetzt total random, aber mich würde mal interessieren, wie dein Bruder zu dem Waldhorn gekommen ist. Ich kenne nämlich Stories von Bläserkreis, wo Kinder dann irgendwas zugeordnet kriegen oder Lehrer oder Lehrerin denken, das passt zu der Person und die müssen dann erstmal nachschauen, was das überhaupt ist. Hat er sich das ausgesucht?
Ja, schon. Also, so, wir hatten das Privileg, auf einen so altsprachlichen Gymnasium zu sein, was direkt neben der städtischen Musikschule war, wo es so viel so Big Band Blasorchester Bläserklassen gab. Das heißt also, da war so, Blechbläser hatten da so einen hohen Stellenwert und waren deswegen auch cool und hatten auch das Glück, dass unsere Eltern uns so Musikunterricht finanziert haben. Und dann hat mein Bruder sich das Waldhorn ausgewählt und ich habe mir Gitarre ausgewählt und das dann aber doch relativ schnell wieder sein lassen aus Frustration und habe das dann sehr lange nicht mehr gemacht. Und dann, weil ich irgendwie keine Lust mehr hatte auf so Menuette spielen und sowas und mein Lehrer das nicht eingesehen hat, und dann habe ich einfach irgendwann mit 14 so ganz, so wirklich ultra klassisch, fast peinlich klassische Middle-Class-Boy-Sozialisation schön zur Konfirmation eine E-Gitarre bekommen und dann wieder langsam angefangen, Sachen zu machen.
Mit also was denn? So, sag mal, was waren die ersten Songs, die du so gespielt hast, oder die ersten Bands?
Libertines, glaube ich, bisschen Green Day, und sonst habe ich aber seit Beginn an wenig so gecovert, sondern einfach immer nur so irgendwie so selber irgendwelche Sachen gemacht, ja.
An Libertines breche mir auch manchmal noch die Hand, ja. Das ist nämlich gar nicht so einfach, ehrlich gesagt. Also die ein paar Sachen von denen. Das klingt ja immer so simpel, ne?
Ja.
Lass uns mal in den ersten richtigen Song reingehen. Oh, die einfachen Botschaften. Heute ist übrigens Tag der Toleranz, weißt du das?
Nee, wusste ich gar nicht.
Ja.
Dann
herzlichen Glückwunsch.
Das ist doch schön.
Ja. Ja. Von mir an dich, an Tag der Toleranz.
Dito. Genau.
Du sprichst da von dem International Save the Day, und im Prinzip geht's, ich denke mal, es geht nicht um eine Abneigung gegen solche Aktionstage, sondern es geht um die Tatsache, dass es für die meisten Probleme keine einfachen Botschaften gibt und auch keine Tage, die irgendwas regeln.
Ja, voll. Also tatsächlich ist das, also diese ganzen Zitate, die in der Strophe, also in der Strophe der Text, das sind alles Zitate von so irgendwelchen globalen Unternehmen, die so, ja, Greenwashing, Pinkwashing, Whateverwashing betreiben, also quasi dann so zu Self-Care aufrufen oder zur Achtsamkeit an so Tagen auf Social Media oder auf ihren Websites. Und genau, es geht ja so ein bisschen in dem Text um die Frage, einerseits, man braucht irgendwie einfache Botschaften, weil das was Verbindendes hat, also so zum Beispiel so klassische Parolen oder so, die kommen dann ja auch da in der Bridge vor. Und auf der anderen Seite können natürlich so politische Forderungen sehr schnell von so Unternehmen und so angeeignet werden, die sich dann eben zum Beispiel CSD in Köln ist immer so ein gutes Beispiel, da gibt's dann halt auch einen Wagen von der CDU, einen Wagen von Bayer und so, und die sich das dann, sind einfach sehr gut darin, sich das anzueignen. Und das ist, geht quasi, also Nancy Fraser nennt das progressiven Neoliberalismus, also quasi so eine Verbindung von neoliberalen Kräften, die aber so, ja, progressive Sachen sich aneignen, um dadurch besser dazustehen, zum Beispiel.
Ich finde eh, dass du so auch als schon so eine extreme Erscheinung bist. Also ich finde, du bist so ein jemand, den man nicht vergisst, wenn man den mal gesehen oder mal mit dir gesprochen hat. Nee, echt jetzt. Aber bei dem ersten Song habe ich mir echt gedacht, was für eine Performance. Also wie hast du diesen Gesangsstil entwickelt, den du da, also gerade in dem Song, der ist einfach so unfassbar gut. Hast du Theater gespielt? Sitzt du da lange oder kommt es einfach so aus dir raus?
Extreme Persönlichkeit, sehr gut. nee, tatsächlich so zufällig, also bei Accident. Ich glaube, wenn man, ist halt einfach so passiert. Ich mochte irgendwie immer so Female Neue Deutsche Welle Stimmen und das hat sich dann echt so ergeben. Also ja. Und es ist ja immer noch, hat auch mal so was Sprechendes, weil ich halt nicht singen kann so. Gerade bei dem Song, der war halt, weil der so schnell ist, ist ja halt auch, war das einfach auch sehr schwer, das einzusingen. Das hat auch lange gedauert und hat irgendwie dann irgendwann keinen Spaß mehr gemacht. Also, genau.
Aber da sitzt wirklich jede Aussage. Also wenn du zum Beispiel sagst, nie wieder Deutschland, du sagst es so, da steckt so viel drin. Oder wenn du sagst, hat den Frieden für Europa gewahrt. Das klingt so richtig so wie so ein Schnitt mit dem Messer, weißt du so? Da ist nochmal so viel von dir drauf. Also will ich jetzt nicht krass in Verlegenheit bringen, aber
danke.
Das finde ich wirklich total gut.
Da hört man halt auch, dass wir dann jetzt wirklich mal in einem Studio waren,
ja,
die Möglichkeit hatten, in einem richtigen Studio zu sein und uns auch Zeit dafür zu nehmen. Also tatsächlich haben wir da schon ganz schön durchgeballert, also so 10 bis 16 Stunden pro Tag auch gemacht, was auch nur so ging, weil da halt eben noch voll gute Leute gerade Praktikum gemacht haben, die selber schon so Meisterinnen waren. Und das ja dann halt auch genug Zeit war, dadurch jeden Tag ein, zwei Songs einzusingen, weil am Stück wäre es halt stündlich nicht gegangen, es war auch so im tieferen Winter. Genau, das ist, glaube ich, mittlerweile hat sich das wirklich, da bin ich auch selber mal krass überrascht, wie sehr sich dann doch, weil so mein Gitarrenspiel hat sich jetzt nicht so krass entwickelt, aber mein Singen halt schon in a way, und dass man dann so schon ein Gefühl entwickelt, zu wissen, was will ich so, und dann irgendwie es zu schaffen, dass man dem so näher kommt. Und das hat jetzt, finde ich, da voll gut geklappt bei dem Aufnahmeprozess einfach. Und das ist einfach der Unterschied zwischen, wir nehmen einfach alles live auf oder so One-Take-Gesang, wie das halt früher dann öfters war, und zu, wir haben halt die Zeit, genau solche Sachen wie den Frieden in Europa gewahrt, fünf Takes zu machen. Mhm. Genau.
Und es ist halt genau das Gegenteil von dem, was du jetzt gerade gesagt hast über den CDU-Wagen auf dem CSD. Da ist dann halt jemand, der dabei ist, uns aber nicht so meint. Und bei dir, finde ich, merkt man, dass du das auch wirklich so meinst. Dirk, ich glaube, dass wenn andere diese Texte singen würden, hätten sie nicht diese Sprengkraft, als wenn du es so machst. Aber jetzt nochmal zurück.
Danke.
Ja, sorry, ich kann es auch rausschneiden, dass es hier so abschlägt. Nee, lass ruhig drin, alles gut. Nochmal zurück zu den Botschaften. Aber es gibt doch einfache Botschaften, oder?
Ja, ja. Ja, ne? Die Frage ist halt, nur die zu finden, die halt durchschlagend.
Also, weil du hast jetzt eben gesagt, es gibt auch einfache Botschaften, zum Beispiel Parolen. Würdest du da nicht unterscheiden zwischen Botschaften und Parolen? Parolen ist immer so ein bisschen was, finde ich, was man extra so zuspitzt.
So, ja, das ist eine gute Frage. Ja, weiß ich auch nicht so genau. Also ich glaube, es gibt, würde ich auch sagen, einfache Botschaften jenseits von Parolen, die natürlich cool sind. Zum Beispiel irgendwie, boah, das ist ein schönes Beispiel dafür zu finden. Naja, man kann ja irgendwie, ne, weiß ich jetzt auf die Schnelle nicht. Also in dem Song geht's ja dann schon, ja, schon eher um Parolen dann so in der Bridge. Mhm. Auch, aber es gibt ja, genau, bestimmt auch einfache Botschaften jenseits davon.
Zum Beispiel bei dem Song Shirt an, finde ich, ist dann so eine einfache Botschaft, wenn du dann singst, also nicht Shirt an, sondern wenn du singst, lass dein Shirt an, auch wenn du es nicht besser weißt. Keine Freiheit für neuen deutschen Männerschweiß. Das ist für mich eine einfache Botschaft. Das heißt so viel wie, auch wenn du es nicht raffst, lass es einfach an, mach's einfach, weißt du? So.
Okay, ja, dann check ich, was du meinst. Ja, ja, voll, ja. Genau. Also es ist ja eben auch wichtig, dass man Sachen klar formuliert. Und da habe ich auch manchmal meine Probleme mit. Und deswegen heißt, einfache Botschaften sind halt deswegen also einfach super wichtig, aber birgen halt die Schwierigkeit, dass sie dann noch sehr schnell verkürzt eingenommen werden können.
Ja, und es geht auch oft, das kennt ja jeder so aus Diskussionen, irgendwie bei der Familienfeier oder so, wenn du irgendwie sagst, ja, hast du den Artikel gelesen, und dann sagt irgendwie Onkel Werner zu dir, ja, worum geht's denn da? Und du denkst so, du musst du selber lesen, weil es halt 10 Seiten lang, und das ist ja auch immer dieser Wunsch, ja, dann fass doch zusammen, du hast halt selber nicht verstanden, so, ne, dass die einfach immer möchten, dass man was ganz Komplexes, am besten in 3 Sätze, damit sie sagen können, ja, check ich nicht. Darum geht's ja auch in dem Song, ne? Ja.
Ja, genau. Und das ist halt schwierig, aber es ist auch wichtig, ne? Dass im optimalen Fall kriegt man das halt gut hin.
Ja. Aber lass mal bei Shirt anbleiben. Also dieser Song hat ja eine starke Diskussion ausgelöst, zumindest online, was ich jetzt ehrlich gesagt noch ein bisschen schwächer werten würde als ein richtiges Gespräch. Aber vielleicht ist es ja so, habt ihr echte Gespräche nach Konzerten mit Leuten, oder ist es dann wirklich eher online, dass die sagen, was ist denn für ein dummer Song?
Ja, also tatsächlich ist es ja, uns hat das ja wirklich sehr überrascht, dass es irgendwie dann so abgegangen ist unter dem Plastic Bomb Post, weil wenn wir mal Rückmeldungen dazu bekommen haben, was auch schon hin und wieder passiert war, dann halt immer, dass Leute das halt nice fanden auf Konzerten, weil das so ist, der Song ja auch entstanden, dass wir uns angewöhnt haben oder angewöhnen mussten, auch vielleicht immer irgendwo so eine Ansage einzubauen, nochmal die Leute zu sagen, ey, hier, passt aufeinander auf, wäre uns voll wichtig, dass ihr aufeinander achtet, dass es irgendwie jetzt nicht zu viel verlangt und so. Und dazu spielen wir dann auch immer dieses Lied, weil das einfach sehr klar macht, ja, Shirt anlassen ist gut. So, da finden wir gut auf unseren Konzerten so, ne, damit irgendwie aus feministischer Perspektive, weil Frauen Flinter das halt eben nicht können, und auch damit man keine schwitzigen Männerbrüste die ganze Zeit ins Gesicht bekommt, wenn man nicht so groß ist zum Beispiel. Ja, und das, da waren die Rückmeldungen halt immer so, ey, danke, dass ihr das gespielt habt oder ja, lustig oder so, voll gut. Oder halt einfach, weil es auch ein Konsens irgendwie in diesem DIY-Punk-Ding ist, wo wir uns so viel herumtreiben. Das ist halt einfach auch, also wenig darüber geredet wurde, ne? Die haben so, genau. Und dass es dann ja doch noch die Gemüter erregt hat, fanden wir dann vor allem einfach ziemlich lustig.
Ja. Ja. Das schlimmste Argument ist für mich jetzt als Frau immer, wenn es dann heißt, ja, dann soll, also ich finde, wenn, sollen einfach alle ihr T-Shirt ausziehen. Und ich denke mir so, ja, damit möchtest du eigentlich nur sagen, ich möchte gar nichts ändern und klingt eigentlich in der Theorie ganz cool, wenn halt die Sexualisierung von Flinters nicht wäre. Und das ist ja nichts, was jetzt, ist keine einfache Botschaft eigentlich, die dahinter steckt. Das ist ja ein langer Weg bis dahin, warum es eben so ist, wie es ist. Aber vielleicht, ich habe da nämlich so das Gefühl gehabt, dass die euch so als Band so intellektualisieren. Da haben dann viele so, ihr habt irgendwas geantwortet und jemand schrieb so, ja, bei dem Wort Neoliberalismus war ich raus. Deswegen jetzt mal eine ganz einfache Frage. Gab es irgendwann eine Zeit, in der du zum Beispiel das Bedürfnis hattest und es auch getan hast, dein Shirt auszuziehen beim Konzert?
Ja, safe. Und da, wir haben das auch als Insta-Story gepostet, weil es gibt Fotos von unserem allerersten Konzert und da habe ich selbstverständlich mein T-Shirt ausgezogen. Und die Leute fanden das und haben das auch dann so, glaube ich, Leute haben das auch so gerufen dann so, ne? Das passierte ja früher auch oft, dass Leute das so skandiert haben.
Stimmt.
Und ja, da waren wir, war das für uns auch irgendwie selbstverständlich und dann haben wir das halt nach und nach, also durch, dass wir irgendwie diese feministische Debatte mitbekommen haben einerseits und auch dadurch, dass wir selber, glaube ich, immer mehr gemerkt haben, dass es halt, ja, dass wir dann darüber so sensibilisiert wurden, selber zu merken, es ist halt nicht nice, wenn so Typen oberkörperfrei im Pogo halt gegen so einem ins Gesicht klatschen, so. Das macht halt keinen Bock. So, und genau, das waren dann diese beiden Punkte, aber also das war natürlich nicht immer so. Und ja.
Das ist immer so eine seltsame Akzeptanz, ne? Also hättest du mich vor ein paar Jahren gefragt, wie ich das finde, hätte ich einfach nur gesagt, super eklig, aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, zu sagen, könntet ihr vielleicht mal damit aufhören? Weil es war halt einfach so. Das ist total. Deswegen finde ich solche Songs auch auf jeden Fall wichtig und dass dieses. Klar, es gibt ja immer diesen Vorwurf von, man spielt nur für die Bubble oder preaching to the already converted oder so, aber diese Diskussion hat gezeigt, nee, da gibt's schon noch einige, bei denen es noch nicht angekommen ist.
Voll, ja.
Als wir vorhin kurz geredet haben, hast du gesagt, schön, dass wir uns wiedersehen. Und ich musste sofort, wie es immer bei guten Platten ist, musste ich sofort gleich denken, und ich weiß nicht, wie das geht, was du da in dem, so singst du, glaube ich, ne, in dem,
ja.
Wiedersehen heißt der Song. Der Song klingt für mich so, als ob das ein Song gewesen wäre, den du aus einem Gefühl rausgeschrieben hast nach Corona. Ich kannte das auch, vielleicht mit so ein bisschen noch so Cave-Syndrom im Abgang, dass man Angst hatte, dass man mit dieser Freiheit, die man ja dann wieder hatte, auf eine Art, nicht umgehen kann. War das denn so?
Ja, ich glaube nicht, also nicht ganz so mit der Freiheit, ne? Also ich hatte jetzt nicht Sorge, nicht mehr damit umgehen zu können, aber so dieses Grundgefühl von so, oh krass, jetzt geht das irgendwie wieder, war halt sehr präsent, ne? Also es geht da ja auch so ein bisschen um Touren und das knüpft auch so in Teilen extra an diesen Utopiefilm, den wir gemacht haben, an, weil da nämlich quasi ein Zitat, dieses unterwegs fühle ich, so muss es sein, das hat Bibi von Deutsche Leichen gesagt, knüpft halt damit daran wieder so an, so dieses, dass es halt irgendwie total wichtig für uns ist, in diesen Punk-Kontexten so rumzufahren und irgendwie mit Leuten abzuhängen und so Konzerte zu spielen, ist halt irgendwie, nimmt halt einfach viel Raum in unserem Leben jetzt irgendwie ein. Und so dieser Wunsch, das wieder zu machen und gleichzeitig aber trotzdem so diesen Cut irgendwie ganz stark zu spüren von Corona, genau, das würde ich so sagen. Aber es war jetzt nicht so eine akute Angst oder so. Das habe ich jetzt verhältnismäßig gut weggesteckt, glaube ich. Ja.
Weil ihr dann auch gleich was hattet, was ihr umsetzen konntet, ne? Ja. Während viele halt, deswegen, weil du jetzt vorhin gesagt hast, Agnes Kid Joe, da war es ja quasi so, dass die das Album hatten und dann ja mit dem Album irgendwie ausgebremst wurden und dann ja wieder eins in die Pandemie, und da gab es viele Bands. Das war das, was ich vorhin meinte, die bei Team Scheiße war es ja sofort, die waren auf einmal da und es explodierte. Ich glaube, die hätten auch 10 Jahre nur mit einem Album touren können. Könnte ich mir gut vorstellen, ehrlich gesagt.
Ja, sind halt auch echt krass viele Hits drauf.
Ja, das stimmt. Mein Lieblingssong auf eurer Platte und irgendwie auch für mich ein Hit ist Das Gefühl. Das war so.
Meine auch.
Oh, das ist für mich der schönste Song. Du singst, du gibst mir das Gefühl, dass richtiges Leben möglich ist. Es ist falsch. Wer ist du?
Ja, das ist natürlich ein universelles Du. Also tatsächlich ist es ja kein Lied, was sich an so einer konkreten Situation abhandelt. Ist es auch noch in diesem Krisen-Corona-Modus, textlich bewegt sich das ja schon so, aber es ist ja vor allem, ja, es ist halt ja eigentlich so eine Abwandlung von so einem Adorno-Zitat, also kommt so von so einer theoretischen Ebene und ist deswegen auch extra so geschrieben, dass es natürlich übertragbar ist für alle, die das hören, auf alle Personen, Tiere, Pflanzen, Gegenstände. Genau, also es ist so universell gedacht. Und ja, voll schön. Also, weil ich glaube, es ist auch gerade so ein bisschen mein Lieblingssong, weil es halt auch so ein bisschen unser Müllhalden-Song ist, wo so alles drin ist. Da ist halt noch diese Brotschneidemaschine drin, dann ist die Voicemail von Cat da drin, es ist Vocoder drin, und das sind alles so, diese ganzen Elemente an sich sind für mich selber auch noch alles Referenzen auf Ereignisse während der Corona-Zeit.
Also dass es auf Adorno zurückging, es gibt kein richtiges Leben im Falschen, das habe ich mir gedacht, aber ich finde jetzt interessant, dass du nur oder größtenteils auf Lebewesen gegangen bist. Ich habe das nämlich auch so, du als Systeme, Institutionen verstanden, weil weißt du, so auch zum Beispiel Streaming-Dienste geben dir das Gefühl, dass richtiges Leben möglich ist, und es ist aber auch eine Illusion, Kapitalismus und so alles, da war für mich noch viel mehr drin, ne?
Richtig schlau, voll gut. Ja, das wäre dann ja auch wieder, dann ist deine Analyse ja auch wieder dann viel kritischer und ne, eigentlich dann ja auch ja noch stärker, noch näher vielleicht sogar an so einer kritischen Theorie dran. Ich habe das tatsächlich wirklich eher auf so Subjekte bezogen. Also dieses Gefühl, okay, also ist es im Grunde ist es ja ein Love-Song, ne? Und weil, also ist as cheesy as it gets vor Pogenproblem, es geht leider nie ohne so Politik oder Theorie-Sachen. Also zumindest bei mir, das ist halt auch mein Problem irgendwie. Und genau zu sagen, boah, krass, also, ne, ich bin so verknallt in irgendeine Person, die gibt mir einfach so, also da fühle ich mich so richtig close und voll gut und so at home, keine Ahnung. Aber es ändert halt auch nichts an den Verhältnissen. Ja, also sowas eher von mir, tatsächlich so von mir gedacht, aber dass das natürlich auch um so Netflix und so gehen kann und generell vielleicht Staatlichkeit, voll gut, das habe ich wirklich noch gar nicht gesehen.
Kannst du, schneiden wir raus, sagst du einfach mal deine Antwort. Kannst ja nochmal antworten. Also es geht
Ja, nee, ist doch super.
Auf jeden Fall dafür. Das ist ja das Coole an den Texten, dass sie alle da irgendwie so was für sich raushören können, und voll oft passt es ja dann. Okay, dann lass uns jetzt aber mal ausgehend von diesem Satz, es gibt kein richtiges Leben im Falschen, oder auch dein Refrain. Ist es denn jetzt motivierend oder demotivierend?
ja, demotivierend, würde ich sagen.
Mal so oder immer demotivierend?
Ich glaube, es ist wichtig, und das sehen wir, glaube ich, auch bandintern so, und das zeichnet, wurde uns zumindest auch zum Beispiel von Chippy rückgemeldet, unsere Texte manchmal ein bisschen auch aus, dass es immer so Unbehagen irgendwie bleibt. Also, dass klar wird, wenn man sich jetzt als Band irgendwie so Rockstar-mäßig fühlt und so ganz genau weiß, was man will und warum man das macht und so richtig überzeugt ist von sich selber oder whatever, und es einem verloren geht, dieses Unbehagen zu haben, das also mit sich selber und den Sachen, die man macht, auch in irgendwie sowas wie einem Music-Business, aber auch generell gesellschaftlich, das finden wir nicht gut. Und uns ist es halt vielleicht das, was wir dann auch zum Beispiel aus dem Zitat mitnehmen würden, ist, sich daran zu erinnern, dass halt nicht alles fein ist und mit dem Unbehagen, was, finde ich, sich sehr deutlich zeigt, sehr oft einfach auch umzugehen und das zu thematisieren und das irgendwie mitzunehmen. Mhm. So. Also außer wenn es jetzt natürlich, es bringt natürlich auch nichts, wenn man jetzt so klassisch sich total, also dass dann so voll selbstverletzend wird oder wenn man dann einfach sagt, ah, so fatalistisch oder so nihilistisch, ja, klassisch Punk eigentlich, eh alles egal, dann kann ich jetzt auch alles machen, was ich will, so. Das ist halt auch in so reiner Form nicht gut, aber kann eben auch manchmal voll okay sein, so, ne? Also, ja, aber ich glaube, ein Umgang damit, der uns vielleicht wichtig ist, dass man so Unbehagen und so Schleifen darin einfach mitnimmt.
Ich hatte gerade vorgestern ein Interview mit der Band Leftovers aus Wien und die haben eine schöne Zeile, die heißt, wenn schon sterben, dann mit Musik. Ich glaube, das ist auch ein Zitat, aber da haben wir auch so darüber geredet, worauf es jetzt bei dir ein bisschen rausgeht. Und ich kenne das total oft mit Musikerinnen und Musikern, mit denen ich so mehr Kontakt habe. Und ich glaube auch, dass das total wichtig ist, dass man sich so ein Unbehagen generell auch immer bewahrt.
Voll, das ist ja auch was Schönes an Punk wiederum, dass es da halt irgendwie selbstverständlicher ist, dass man Sachen nicht so krass so annimmt und dass es mehr um so DIY geht und mehr auch so um Selbstzerstörung.
So, dann ja. Bin ich jetzt mal gespannt, wo das Unbehagen sich in dem Song Späti Lord versteckt. Späti Lord ist so eine, das ist so eine Skizzierung von so jemandem, der ein Späti hat. Ich glaube, bei euch sagt man aber auch Bütchen, oder? Und nicht Späti, da wo du herkommst.
Kiosk, sagt man.
Ja, bei uns sagt man auch Kiosk. Hattet ihr einen bestimmten Späti Lord im Kopf bei dem Lied?
Ja, hatten wir. Es geht aber, also sind wieder auch zwei unterschiedliche Sachen. Wir hatten eine Person im Kopf, die immer sehr viele Gadgets hat und oft immer so die Sachen, die da auch beschrieben werden, immer so, weiß ich nicht, so ein Feuerzeughalter irgendwie hatte und so eine kleine Kette mit so einer Uzi dran und irgendwie sowas. Und es geht da einfach um so einen gewissen Typus von urbanen Mann in dem Lied. Und genau.
Aber das sind dann meistens liebenswerte Charaktere, oder? Die man da so trifft, die so drauf sind.
Je nachdem.
Okay, das lassen wir mal so stehen. Meine Lieblingszeile aus diesem Song ist, nimm mich mit auf ein Bier und Esspapier. Einfach, weil ich sofort bei Esspapier eine Assoziation habe. Esspapier schmeckt sowas von scheiße. Aber man, oder findest du es gut?
Echt? Findest du es gut? Nee, richtig gut, ja klar. Vor allem Erdbeer.
Es gibt Esspapier Erdbeer?
Ja, es gibt das in, also es gibt diese, und da greife ich jetzt auch auf Wissen an, was ich mir auch nicht alleine angeeignet habe. Es gibt so Esspapier, was so Geldscheinform hat, auch wieder komisch, aber das sind so von Trolli, glaube ich. Das hat so verschiedene Geschmacksrichtungen, so Apfel, Erdbeer und noch irgendwas. Und es gibt aber auch noch, es gab irgendwo so ein, ich glaube in Österreich mal so ein geiles Erdbeergeschmack-Esspapier. Ja.
Okay, als ich mir zum letzten Mal eine gemischte Tüte geholt habe, gab es sowas nicht. Das hat wirklich nach Papier geschmeckt.
Ja, das ist dieses Klassische vom Kiosk, dieses ja. Braune. Ja. Ja, das ist nicht gut.
Ja. Nee. Was sind so deine Favoriten? Schnüre, UFOs, Lippenstift, was gibt's noch? Cola-Kracher?
Brause-UFOs sind ja. Auf jeden Fall richtig weit vorne.
Ja, ja, Brause-UFOs. Ein Song, Militante Untersuchung, den habt ihr eigentlich schon vorab veröffentlicht und niemand weiß es. Wenn der Podcast rauskommt, ist die Platte schon veröffentlicht. Und zwar enthält dieser Song einen Techno-Part. Den hat man gesehen, als du das Praktikum bei Audiolied gemacht hast.
Das stimmt.
Warum hast du das Praktikum bei Audiolied gemacht? Weil du abklopfen wolltest, ob das ein okayes Label ist, bei dem man veröffentlichen kann?
Nee, sehr schön, dass es jetzt zur Sprache kommt. Das kann ich jetzt natürlich auch mal, glaube ich, hier öffentlich kundtun, weil mich jedes Mal, egal wo ich bin, auch das Personen fragen, ich hatte natürlich kein Praktikum gemacht. Also das Praktikum erzählt ja die Geschichte davon, wie Pogenproblem dahin kommen, fiktiv. Und weil es in der Platte ja viel um so auch Arbeit, Arbeitskämpfe und so Kapitalismus und so geht, fand ich das einen lustigen Plot, so dass dass hier so ein Praktikum aufgezogen ist. Dann frage ich mal so, nach gewerkschaftlicher Organisierung und dann gibt's halt ein, hält sich da die Belegschaft auf und es gibt einen Streik und dann werden die Social Media Passwörter rausgekauft durch einen Plattenvertrag für meine Band. Das ist ja so der Plot. Also genau, es lohnt sich auch, die alle am Stück anzugucken. Ist wirklich, ich fand es tatsächlich unterhaltsam. Und das habe ich mir irgendwie so überlegt und dann haben wir das einfach gemacht. Dann war ich so einen Nachmittag in Hamburg. Ja,
okay, das heißt, ich bin beruhigt.
Es hat kein Praktikum gegeben.
Ich bin beruhigt, weil das war nämlich meine Vermutung. Ich dachte, der macht doch kein Praktikum bei Audiolied. Aber ich wollte jetzt, dass du es selber enthüllst, sozusagen.
Ja,
hier.
Habe ich ja gar keine Zeit für.
Genau. Es gibt einen Song auf der Platte, der könnte 1:1 von den Ärzten sein. Ich weiß gar nicht, ob das 2022 noch ein Kompliment ist, nachdem jetzt, wenn irgendwie die Texte von den Ärzten so auf den Prüfstand gestellt werden, dann gibt's ja sehr viele Kontroverse. Was denkst du, was für ein Song könnte das sein?
Ich weiß nicht, keine Ahnung.
Echt? Ich finde, Vermögenssteuer klingt am Anfang wie so ein Song, könnte einfach 1:1 von Farin Urlaub geschrieben sein.
Lustig, ja, okay. Ja, ich hätte immer eher ein bisschen an Tokotronic gedacht. Und das ist ja auch extra so, ne, dass der am Anfang so ein bisschen zugänglicher ist. Aber das stimmt natürlich auch. Ja.
Wegen der Art, wie du die Wörter teilst. So ein bisschen wie bei Junge.
Krass, das muss ich mir auf jeden Fall nochmal anhören.
Aber jetzt, aha, wo du sagst, stimmt, auch wie Tokotronic, ja.
Aber stimmt, ja, stimmt. Festanstellung. Ja. Stimmt.
Das ist so ein Song, wo dann die Leute natürlich, die sagen, oh, die Pokentruppe, die sind mir zu schlau, wo die natürlich schon bei dem Wort Vermögenssteuer raus sind. Aber ich finde, dass das in Ordnung ist, auch mal eben nicht nur dieses Fuck Future und so anzustoßen, sondern wirklich auch mal einen Vorschlag zu machen oder zu sagen, das fänden wir eigentlich gut. Vermögenssteuer bedeutet ja, dass die Steuer am Reinvermögen bemessen wird. Soweit ich mich erinnern kann, war, glaube ich, sogar unser Delta Olaf Scholz, der war, glaube ich, 2019 mal einer, der das nach vorne treiben wollte.
Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, aber
ich glaube schon.
Kann auch sein, dass er das im Wahlkampf dann gesagt hat.
Ja, im Wahlkampf natürlich. Ja. Nicht in echt. Da gibt's eine Zeile, da singst du, Baerbock macht Vermögenssteuer. Baerbock ist Außenministerin. Hast du das gemacht, weil du in der Zeit, als du noch dachtest, sie wird bestimmt Kanzlerin und macht Vermögenssteuer?
Nee, das ist auch ein bisschen dumm rückblickend, das stimmt natürlich. Also damals, das war vor einem Jahr, da war das noch, oder war das da schon klar? Nee, ich habe alles vergessen, wann die Bundestagswahl, ich weiß alles nicht mehr. Aber nee, das war so, also ursprünglich wäre es dann natürlich Merkel macht Vermögenssteuer gewesen. Und damals war das da noch nicht so ganz klar, wer sowas macht. Und es gab, glaube ich, da die Hoffnung, dass von den Grünen, Baerbock von den beiden, die ja eher aus dem Realo-Flügel sind, aber diejenige ist, die adressierbarer dafür ist. Mhm. Und ich meine, das Lied ist ja auch so ein bisschen goofy. Es spielt ja auch damit, dass es eigentlich eine Mindestforderung ist für uns, eine Vermögensteuer. Und wir fanden das trotzdem irgendwie lustig, mal so ein realpolitisches Lied zu machen. Was halt damals, also was finde ich jetzt mit der Inflation und so, nochmal eigentlich an Drastik auch gewonnen hat. Das war damals auch noch gar nicht so absehbar. Und deswegen adressiert es Baerbock, einfach weil die für uns von den Leuten, die damals vermutlich irgendwelche Posten bekommen hätten oder quasi von den Fraktionsvorsitzenden und so, die most likely adressierbarer war. Aber es passt auf jeden Fall halt gar nicht, das stimmt.
Wer weiß, was passiert, vielleicht macht Baerbock ja irgendwann mal Vermögenssteuer. Eigentlich denkt man, es ist eine rhetorische Frage. Wenn ich dich jetzt frage, juckt's dich, wer wo an welcher Position sitzt? Also juckt's dich, ob da Olaf Scholz sitzt oder Habeck oder wer auch immer? Weil du sagtest ja jetzt, wer ist ja ganz lustig, auch mal was Realpolitisches zu machen. Das kann man ja auch nur machen, wenn man sich damit befasst. Eigentlich denkt man, die Frage müsste von einem Punk Nein sein.
Ja, es ist natürlich wieder komplizierter. Also im Grunde, ne, wir sind halt so PunkmusikerInnen, die irgendwie connected sind mit so einer linksalternativen Szene und deswegen ist es uns jetzt nicht so wichtig. Also ne, von uns ist zum Beispiel keiner in irgendeiner Parteijugend sozialisiert oder sowas und zur Parteipolitik kommt wie bei, glaube ich, vielen jungen Leuten oder vielen Leuten in unserem Umfeld nicht so richtig an und trotzdem ist es ja relevant. Also es macht halt einen Unterschied, wer ein Ministerium, welche Partei ein Ministerium führt. Es macht einen Unterschied, wer regiert. So, und das ist natürlich dann, kann man sich halt fragen, ist das jetzt ein Unterschied, ob es die Ampel gibt oder die GroKo und so. Das zeigt sich dann in so kleinen Fragen vielleicht. Und die Forderungen, die, glaube ich, anstehen oder auch so die Krisenhaftigkeit, würde viel drastischere Schritte erfordern. Und aus der Perspektive würde man sagen, es ist irgendwie doch egal, ne? Also es ist halt immer so ein Spektrum. Ich würde aber schon sagen, dass es natürlich irgendeinen Faktor hat. Das sieht man ja, finde ich, zum Beispiel auch immer ganz gut am Beispiel von Griechenland, ne, wo dann Syriza ja regiert haben und alle waren ja super, die können halt diese ganzen Forderungen nicht einhalten und wurden dann durch den Druck von vor allem deutscher Austeritätspolitik dazu gezwungen, halt doch diese krasse Austeritätspolitik auch in Griechenland durchzusetzen, was halt super krass war für eine Partei, die eigentlich aus so einem eurokommunistischen Bündnis hervorgegangen ist. Dann hat man aber Syriza abgewählt und die Nea Demokratia, also diese ultrakonservative Partei, jetzt gewählt und plötzlich merkt man, krass, es macht einen krassen Unterschied. Die räumen übelst viele Projekte, die schicken wieder, also schaffen das Uni-Asyl ab und schicken Polizei auf den Campus etc. Ne? Also ich finde, an sowas merkt man dann eben schon, und in Griechenland ist es eben ein bisschen plastischer jetzt, dass es natürlich relevant ist, so, auch wenn man sich jetzt nicht jeden Tag voll affirmativ mit so Parteipolitik auseinandersetzt.
Wenn ihr jetzt so, oder was wäre jetzt für dich die beste Reaktion, die aus so einem Song wie Vermögenssteuer folgen kann? Dass die Leute sich mal hinsetzen und Vermögenssteuer wirklich mal eingeben in die Suchmaschine und mal überlegen, wovon singen die eigentlich?
Das wäre ja jetzt schon sehr viel. Also ich glaube, wir fanden es einfach wichtig, irgendwie, nachdem wir auch diesen utopischen Ansatz beim letzten Album gewählt haben, sowas Realpolitischeres zu machen. Ja, das ist halt immer die Frage, was hat man für einen Impact als so Band? Ich finde es auf jeden Fall gut, dass jetzt Vermögensteuer öfters mal irgendwo steht und vielleicht hören das ein, zwei Leute dann mehr und denken die so, ah ja, das ist doch eigentlich voll die beste Forderung, die ja wirklich super basic ist und bei der krassen Vermögensungleichheit in Deutschland ja wirklich eine ganz sanfte sozialdemokratische Forderung ist, wieso nicht? Und dann, wenn das halt, wenn das halt 100 Bands machen, dann, ne? Also keine Ahnung. So, ich glaube, wir haben da jetzt nicht so einen Anspruch, dass es einen krassen, daraus irgendwas resultiert. So.
Aber ja, man stößt den Dominostein halt mal an und im besten Fall fällt was um und vielleicht aber auch nicht.
Butterfly-Effekt.
Ja, genau. Aber um jetzt nochmal eigentlich nicht zu den Ärzten zurückzukommen, sondern zu der Rolle, die die Band Die Ärzte für total viele ja einnimmt. Ganz viele nennen ja Die Ärzte als Initiatoren für ihre politische Sozialisierung und sagen, durch die habe ich angefangen zu denken, ich wäre nichts ohne diese Band. Gibt es denn Bands, die wirklich bei dir was bewirkt haben oder kam dieses Interesse überhaupt nicht über Musik?
Ja, das ist, glaube ich, die Frage, das Interesse für was? Also ich bin tatsächlich, meine Mutter ist so diehard Tote Hosen Fan. Das heißt, die waren bei mir vorher da, wobei okay, natürlich dann
dieser Call wurde eben beendet.
Nein, Spaß. Dann so, ich meine, Schrei nach Liebe war sehr früh natürlich ein sehr aussagekräftiges Lied. So, ich weiß nicht. Also ich habe natürlich öfters jetzt auch mal versucht, das mir so zurück zu routen. Woher kam das jetzt eigentlich? Und ich glaube, dass die schon relevant waren. Bei uns wurde aber auch sehr früh wurde Leukämie tatsächlich viel gehört, was vielleicht ungewöhnlich ist für so Jugendliche in Bergisch Gladbach, aber genau das war irgendwie früh da. Und dann halt so Skatepunk-Sachen, also NOFX. Green Day hatte wahrscheinlich einen fast größeren Impact als jetzt diese deutschen Oldschool-Bands, weil das irgendwie so diese ganze Post-9-11-Zeit war und The American Idiot hat da so voll reingepasst da. Mhm. Ja, das war, glaube ich, dann früh für uns, für mich irgendwie wichtig. Das ist jetzt vielleicht auch so eine Kritik, der ich mich jetzt heute nicht mehr eins zu eins so anschließen würde, so, ne? Aber diese Lebenswelt, die da beschrieben wurde, in American Idiot, das war schon, das hatte sehr viel Reiz. Ja, aber so, ich würde eigentlich sagen, dass dich noch stärker, also so Punk gab's dann immer, Billy Talent war super wichtig für mich, aber ist in dem Sinne ja nicht so eine ganz politische Band, aber auch nicht ganz unpolitische Band.
Ja.
Ja. eher nicht, aber ja. Und ich weiß nicht, irgendwie, ich glaube, bei mir ist das auch eher, sich so Gedanken zu machen über so Politik und so, eher durch Lesen gekommen. Mhm. Also natürlich auch stark durch so, weiß nicht, familiäre Sozialisation, dass irgendwie bei uns immer Nachrichten geguckt wurde und Zeitungen gelesen und so, also so bildungsbürgerliche Einflüsse halt eh, dass das irgendwie wichtiges Thema ist, sich mit Politik zu beschäftigen, ist, kann man glaube ich auch nicht weg, auch nicht unterschätzen. Und dann halt genau irgendwie diese Mischung aus so ein bisschen bekannte US-Punk-Bands, ein bisschen selber irgendwie Texte lesen. Ich habe mich irgendwie sehr früh für so 68 interessiert, auch skurrilerweise irgendwie und sowas. Und dann kam das halt einfach, keine Ahnung, ja.
Wenn man sich jetzt politisch äußert, was ihr ja, ich würde mal sagen, in vielleicht 70% eurer Songs schon macht, dann kann man ja auch, also du hast ja jetzt eben schon so ein bisschen angedeutet, es kann ja dann passieren, dass man in ein paar Jahren vielleicht, wenn man sich stark positioniert, einfach Dinge gesagt hat, zu denen man dann nicht mehr steht oder so. Und da haben wir jetzt auch schon mal kurz angerissen mit den Ärzten. Findest du, dass man sich dann davon distanzieren muss und nochmal neu positionieren muss? Oder findest du, dass so eine Platte immer auch ein Spiegel der Zeit ist?
Würde ich sagen, ist fallabhängig einfach. Also kann man generell, glaube ich, gar nicht so sagen. Mhm. Wir haben auch einen Song von Bankheim runtergenommen, vor aber ja schon sehr langer Zeit, weil wir das nicht mehr gut fanden.
Ja. Worum ging's da, wenn du schon sagst, ihr habt den runtergenommen?
Wir machen einfach so die Sprache, die darin verwendet wird, nicht mehr.
Ah, okay. Ja. Okay. Genau. Nachdem ihr jetzt so viele musikalische Einflüsse auf dem Album habt, seid ihr im Prinzip offen für alles? Ich meine, wir sind schon beim Waldhorn und niemand lacht. Also jeder findet das normal. Oder würdest du sagen, nee, Punk muss schon immer die Basis sein, so aktuell?
Ja, ich finde, man merkt ja, wenn man auf die Gitarren und so hört, trotzdem, dass wir sehr zurückgeworfen sind auf das, was wir schon immer machen. Also, schön wär's, wenn da noch mehr wäre, aber es ist, also ist ja relativ, in Teilen relativ ähnlich, nur dass wir jetzt noch den Raum hatten, mehr Sachen dazu zu machen, so.
Also es ist noch einiges drin.
Mal gucken.
Du schließt nichts aus, sagen wir mal so. Ich will dich jetzt nicht festnageln, aber du schließt nichts aus.
Doch, ich glaube, es gibt schon Sachen, die ich ausschließe. So, aber nicht so, ja, weiß nicht, genau. Also, schwierig, das so in die Zukunft zu beantworten. Ja.
Was du vielleicht beantworten kannst, ich fand das beim letzten Podcast, den ich mit Lischko aufgenommen habe, ganz nett. Vielleicht kannst du eine andere Band empfehlen, von der du sagen würdest, die machen eigentlich richtig gute Musik, hört euch doch die mal bitte an, weil die fliegen noch voll unterm Radar.
No Waves. Also, ich glaube, wir haben die jetzt auch überall, egal wo wir zu Gast waren, immer gedroppt oder gespielt, weil das einfach so auch, ja, auch fast so Bandkonsens ist, dass das einfach eine saugute Band ist, sau liebe Leute, sau krass.
Was also, machen die für Musik? Sag mal ein bisschen mehr.
So wavigen Post-Punk, würde ich sagen. Das Album Odd Couple ist letztes Jahr bei Phantom erschienen, war auch schon das dritte, komm aus Dresden. Dieses Jahr haben wir endlich zusammen gespielt mal. Sie auch in Köln hier veranstaltet, einmal, ja, No Waves, voll.
Habt ihr schon Pläne für nächstes Jahr, um mit der Platte richtig auf Tour zu gehen? Wird man ausführlich die Möglichkeit haben, euch zu sehen?
Genau, also wir machen jetzt eine Winterpause, Corona-bedingt einfach und auch, weil es uns gut tut. Und dann kommt unsere Tour im Frühjahr und wir haben schon einige Termine, die sicherlich noch ergänzt werden. Ich laber so rum, weil ich nebenbei hier die raussuche. und zwar spielen wir wir fangen im März an, also am 18. März spielen wir in Berlin im Schokoladen, dann 31. März Tübingen Applehaus, 1.4. München Miller, 14.4. in Hamburg im Hafenklang, 15.4. Hannover Indigo Glocksee und dann ist von den Festivals ja schon Rock am Berg announced und Back to Future. Und da kommen bestimmt noch einige Sachen dazu. Also ich glaube, wir werden wieder richtig übertreiben, wie ich uns kenne.
Wie man immer zusammenzuckt, wenn die, also eben sagt, es ist Rock am, dachte ich kurz, er sagt jetzt nicht Rock am Ring. Jedes Mal, wenn es jemand sagt. Ein bisschen ungünstig gewählter Name, Rock am Berg.
Ja, das stimmt.
Georg, vielen Dank für das Interview. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch, verliebt. Danke für die Einladung. Ja, fand ich auch so schön. Voll gute Fragen und so. Danke.
Wir sehen uns bald, wahrscheinlich nicht auf den Tourdaten, die du gerade vorgelesen hast, die ja alle weit weg sind, aber vielleicht irgendwo anders. Vielleicht ja auf den Festivals.